Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, genau vor 57 Jahren hat Heinrich Böll eine, wie ich finde, wunderbare Kurzgeschichte geschrieben, die Anfang der 70er Jahre dann sogar verfilmt wurde mit Dieter Hildebrand. Diese Geschichte hat die Überschrift Dr. Murkes gesammeltes Schweigen. Dr. Murke ist ein junger Redakteur in der Kulturredaktion einer der großen Rundfunkanstalten, der öffentlich-rechtlichen, was anders gab es ja damals noch nicht. Und er hat eine besondere Leidenschaft, denn er sammelt Schweigen. Das ging damals, weil jeder Wortbeitrag zu dieser Zeit wurde, wie in den 80er Jahren, wo ich es noch selber erlebt habe, auf großen Bandmaschinen aufgenommen. Die Dinger sahen aus wie so ein Nachtkastel mit einem großen Teller, Pizzablech groß drauf, und da drehten sich die Bandspulen. Und dann wurden die Texte und das, was man gemacht hat, eingesprochen. Und dann hinterher wurde es geschnitten. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Man fuhr also an die Stelle, die man rausschneiden wollte, und dann kam ein kleines Messerchen. Man hat das Band durchtrennt, dann wurde das herausgenommene Stück meistens auf den Boden geworfen und der Rest des Bandes wieder mit so einer Art Tesafilm zusammengeklebt. Und dann kam die nächste Stelle. Und Dr. Murke hatte die Leidenschaft, aus diesen Schnipseln, die da am Boden lagen, diejenigen rauszusuchen, auf denen Schweigen war. Weil er der Meinung war, es werden viel zu viele Worte gemacht. Und dann ist es eben so weit gewesen, dass einer der, sagen wir mal, Kulturpäpste in dieser Stadt, wo diese große Rundfunkanstalt steht, eine zweimal halbstündige Sendung eingesprochen hat zu einem kulturellen Thema. Das ist Professor Bur Malotke gewesen, ein überheblicher, selbstverliebter, arroganter Typ, der, man muss ja überlegen, die Geschichte spielt ungefähr 58, 1945 sozusagen vom Glauben an die Nazis zum Glauben an Gott gefunden hatte, aber in den 50er Jahren dann etwas in innere Zweifel und innere Distanzierung kam, und er hatte in seinem Vortrag 27 Mal das Wort Gott verwendet. Und ist also zum Programmdirektor gelaufen und hat gefordert, dass, weil er das Ganze nicht wieder einsprechen wollte, dass überall das Wort Gott in seinem Vortrag durch jenes Wesen, jenes höhere Wesen, das wir verehren, ersetzt wird. Und der arme Dr. Murke, der eigentlich sonst das Schweigen sammelte, hat den Auftrag bekommen, diesen überheblichen Fatzke, Bur Malotke, dabei technisch zu begleiten, dass der seinen Vortrag entsprechend verändern kann. Und das war dem Dr. Murke, der ja das Schweigen so liebte, gar nicht recht. Und er hat erst mal nachgeforscht, 27 Mal kommt das Wort Gott vor. Aber es kommt ja nicht nur als das Wort Gott vor. Es kommt ja in den verschiedenen Fällen vor. Im ersten, zweiten, dritten, vierten Fall und sogar in einem Fall, den es bei uns gar nicht mehr richtig gibt, dem Vokativ, dem Anrufungsfall, nämlich O Gott, sagte Professor Bur Malotke auch noch. Also musste das Wort Gott ersetzt werden durch jenes höhere Wesen, das wir verehren, oder jenes höheren Wesens, das wir verehren, oder jenem höheren Wesen, das wir verehren, und O du höheres Wesen, das wir verehren. Dr. Murke hat diese Aufgabe erfüllt, allerdings war der Vortrag dann um eine Minute zu lang, und das ist bei Rundfunkleuten schwierig, wenn die Sendezeit begrenzt ist. Soweit ein kleiner Ausschnitt aus diesem Buch. Warum ich es genannt habe? Es ist da drin ein Prozess erkennbar, und zwar ein Prozess von 45 bis 58, der in eine, naja, etwas eigenartige Situation eben mündet. Da hat nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs dieser Professor Hur Malotke tatsächlich nach dem Sinn des Lebens gesucht und hat ihn gefunden und dann im Lauf der Zeit sich distanziert, bis dahin, dass er das Wort Gott nicht mehr in den Mund nehmen wollte. In eine ähnliche Situation, in eine Situation der wachsenden Distanzierung ist unser Predigttext heute hineingesprochen. Die junge Gemeinde, an die Johannes schreibt, die hat auch so angefangen, zu Jesus Christus ein Stück Distanz zu entwickeln. Es sind so verschiedene Bilder da entstanden. Jesus als Gottes Sohn, Jesus, der für mich gestorben ist, da kamen so eigenartige Zweifel bis Distanzierungen. Na gut, was er gelehrt hat und wie er gelebt hat, das eine ist hörenswert und das andere ist vorbildhaft. Aber Gottes Sohn, da kam damals schon so ein Stück Distanzierung rein, wie wir sie eigentlich an vielen Stellen heute auch spüren. So ein weichgespülter Gott, so eine Distanzierung bis hin zu dem Gebet des Skeptikers, der sagt, lieber Gott, wenn es dich gibt, hilf mir, wenn du kannst. Aber das ist zu weit entfernt. Und genau an dem Punkt schreibt Johannes, und das ist das Zeugnis, das uns Gott gegeben hat. Nämlich, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Johannes möchte seine Gemeinde da zurückrufen, weg aus diesem Weg in die Distanz, möchte diese heilsame und liebevolle Nähe zwischen Gott und Mensch, zwischen Jesus Christus und dem Einzelnen wieder in den Mittelpunkt rücken. Und er sagt es mit einem klaren Wort, nämlich er sagt, das ist das Zeugnis. Ja, als Schüler haben wir alle erlebt, ein Zeugnis ist nicht irgendein Wisch, ne? Ein Zeugnis ist eine Tatsachenbeschreibung. An einem Zeugnis gibt es nichts zu rütteln. Da sind keine Spekulationen drin, sondern das ist ein Blatt Papier, auf dem steht, was ist, was richtig ist, was gut ist oder eben was weniger gut ist. Und dieses Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben eröffnet hat, gegeben hat, nur durch seinen Sohn, das rückt Johannes da wirklich in den Mittelpunkt. Und er gibt damit eine Antwort auf die große Frage vieler Menschen, damals wie heute. Und das ist die Frage nach dem Sinn des Lebens. Kann der Sinn des Lebens sein, wie Dr. Hur Malotke in Dr. Murkes Gesammeltes Schweigen vor lauter Eitelkeit schier zu platzen? Kann der Sinn des Lebens sein, nur Geld zu raffen, bis der Geldbeutel platzt? Kann der Sinn des Lebens sein, sich nur den Wanzen voll zu stopfen, bis auch dieser platzt? Der Sinn des Lebens geht doch viel tiefer. Und Menschen fragen in der Regel immer nach dem Sinn des Lebens. Und an dem Punkt kommt man an Anfang und Ende. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer ihn nicht hat, der hat das Leben nicht. Was ist das oder was wäre das für ein sinnloses Leben, wenn wir es am Ende unserer irdischen Tage einfach in Schall und Rauch aufgehen lassen wollten? Das Leben, von dem Johannes hier spricht und das Jesus uns schenkt, ist das Leben, das einen Anfang hat, aber kein wirkliches Ende, das über verschiedene Schwellen schreitet, aber in der Ewigkeit und in der Nähe Gottes seine Erfüllung findet. Ein anderes Leben gibt es nicht. In einer Examensarbeit hat ein Theologiestudent mal geschrieben, was ist die Erlösung, was ist das ewige Leben? Und hat es soweit beschrieben, soweit es ging. Und die Frage war, was ist das Gegenteil dazu? Was wird unter der ewigen Verdammnis für diejenigen, die dieses Leben eben nicht haben, beschrieben? Und er hat es, weil es Dinge gibt, die man nicht steigern kann, trotzdem versucht zu steigern und hat da immer vom totaltoten Tod gesprochen. Das Gegenteil von Leben ist Tod. Jesus Christus schenkt uns das Leben. Wenn wir es nicht annehmen oder wenn wir auf Distanz gehen, ist der Tod das Gegenteil. Und den kann man nicht steigern, weder Totaltod noch total toter Tod. Aber der Sinn des Lebens ist ja eben, dass es nicht im Tod endet. Johannes schreibt, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Er zeigt seinen Mitchristen ganz deutlich, ihr habt es. Ihr müsst euch jetzt nicht verrenken, anstrengen durch alles Mögliche, um es zu bekommen. Ihr habt es, da ihr glaubt an den Namen Gottes. Das ist ein ganz großes Geschenk. Und er fordert sie auf damit, werft es nicht weg, sondern geht in euch und schaut in euch, wo hat dieser Jesus Christus seinen Platz in eurem Herzen? Wo sind die Wegweiser, die euch ins Leben führen, durchs Leben führen? Wo führt dieses Leben hin, das eben nicht endet? Und darin gibt es garantiert auch ein Schild mit einer Warnung drauf. Schau hin, wohin es führt, wenn du dich distanzierst. Wenn dein Glaube vielleicht nur noch ein Plakat ist, aber nichts Inneres mehr. Also sorgt dafür, dass ihr das ewige Leben habt, dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich habe manchmal das Gefühl, man müsste in unserer Gesellschaft solche Briefe, die der Johannes an seine kleine Gemeinde da geschrieben hat, in viel größerem Stil zu denen bringen, denen alles andere wichtig ist, wichtiger ist, als sie selber. Es ist nämlich auch eine gehörige Portion gesunder Egoismus, die Beziehung zwischen Gott und Mensch zuzulassen und zu pflegen, denn schließlich dient sie ja unserem Heil. Und diejenigen, die so egoistisch an vielen Punkten mit all ihren weltlichen und irdischen Dingen umgehen und die in den Mittelpunkt stellen, vielleicht sind die gar nicht so egoistisch, weil sie nichts für sich und ihre Seele tun, sondern nur für irgendeine äußere Hülle. Vielleicht sind sie gar nicht so egoistisch, aber auch nicht besonders gescheit. Wir haben das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. So soll es sein und so wollen wir es auch bewahren. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.